Protokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft, noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion.
Servus und hallo zur Mai-Ausgabe 2025 von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Mein Name ist Ramon Cardell. Der Mai startet ja bekanntlich mit dem Tag der Arbeit und passend dazu liefern wir sowohl im Heft als auch im Podcast das passende Thema Lohngestaltung im Handwerk. Denn dabei gibt es ja einiges zu beachten, die Mindestlohnerhöhung zu Jahresbeginn, die noch ausstehende Gesetzgebung zu Equal Pay und auch oft die Tarifbindung, wie die aktuellen Vorgaben im Elektrohandwerk beweisen. Ich könnte noch einige Themen mehr nennen, aber wir wollen uns dann doch auch die Frage stellen, wo bleiben denn da die Spielräume? Was genau ist rechtskonform und wo bewegt man sich da eher in einer Grauzone? Beantworten kann diese Fragen meine Kollegin Ulla Farnschleder, die sich mit dem Thema im genannten Beitrag beschäftigt hat. Hi Ulla, ich habe für diese Folge mal einen kleinen Fragenkatalog aus der handwerklichen Praxis vorbereitet. Starten würde ich gerne mit dem schon erwähnten Mindestlohn. Was genau hat sich zum Jahresbeginn geändert und wie würde sich perspektivisch vielleicht sogar ein noch höherer Mindestlohn auswirken?
Genau, lieber Ramon, zum Jahresbeginn 2025, also vor knapp 4 Monaten, ist der Mindestlohn auf 12,82 € in der Stunde geklettert. Das hat vermutlich die Arbeitnehmer sehr gefreut, aber die Chefs sehen die stufenweise Erhöhung des Mindestlohns eher skeptisch und mit einigermaßen großen Bedenken. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist ja nun sogar von einer weiteren Erhöhung auf 15 € pro Stunde ab 2026 die Rede, wobei Friedrich Merz, der voraussichtlich künftige Kanzler, schon wieder zurückgerudert ist. Die 15 € seien kein Automatismus, hat er in Interviews betont, womit er sich ordentlich Gegenwind der SPD eingehandelt hat. SPD-Generalsekretär Matthias Misch hat nämlich direkt gekontert und dafür plädiert, den Mindestlohn überhaupt gesetzgeberisch festlegen zu lassen, sollte die unabhängige Mindestlohnkommission die geforderte Anpassung nicht vornehmen. Wie man von Unternehmern und Verbänden jetzt hört, zum Beispiel dem Zentralverband des Deutschen Handwerks in Berlin, bleibt ein steigender Mindestlohn in der Tat nicht ohne wirtschaftliche Folgen. Häufig liegen die unteren Lohngruppen dann so nah am Mindestlohn, dass das gesamte Lohngefüge ins Wanken gerät bzw. angepasst werden müsste. Außerdem ist der Mindestlohn, wie schon gesagt, Sache der unabhängigen Mindestlohnkommission. Ein Eingriff der Politik gilt als äußerst bedenklich. Handwerkspräsident Dittrich hat soeben zur Besonnenheit gemahnt, die Mindestlohnkommission sei der richtige Ort für Entscheidungen über die Höhe. Darüber sollte nicht die Politik befinden. Und Experten sind sich aber auch einig, es braucht die Balance zwischen fairer Entlohnung und wirtschaftlicher Tragfähigkeit. Denn eine Erhöhung des Mindestlohns bedeutet auch weniger Umsatz für die Unternehmen. Womöglich kann die Produktivitätsrate der Betriebe gar nicht mithalten und die Inflation nimmt weiter zu. Und das im dritten Jahr fehlenden Wirtschaftswachstums, auf den das Land ja eigentlich so sehnlich wartet. Glaubt man dem DATIV-Mittelstandsindex, der eben herauskam, ist es um die Löhne im Mittelstand schon jetzt gar nicht mal so schlecht bestellt. Die kleinen und mittleren Unternehmen haben demnach ihre Löhne im letzten Jahr angepasst. Der Lohnindex jetzt im März gegenüber März 2024 kletterte saison- und kalenderbereinigt um 4,6%. Und im Vergleich zum Vormonat Februar stiegen die Löhne im März im Mittelstand insgesamt um 0,5 %. Das aber nur by the way, denn es fehlt noch ein ganz anderes Argument, Ramon, für die Mindestlohndiskussion. Junge Leute könnten mit einem künftig noch höheren Mindestlohn in einfachen Jobs deutlich mehr verdienen als in einer Ausbildung. Nur, wo sollen die künftigen Fachkräfte eigentlich herkommen, wenn keiner mehr bereit ist, eine Ausbildung zu absolvieren, weil das Arbeiten gegen Mindestlohn finanziell einfach viel, viel attraktiver ist? So argumentiert der ZTH in Berlin und das kann man, glaube ich, doch ganz gut nachvollziehen.
Das stimmt. Also danke dir für die sehr, sehr ausführliche Antwort auf meine erste Frage. Ich schließe gleich mal das zweite Thema an, auch in diesem Gebiet, ja, Lohn, Tarifbindung, Mindestlohn. Wenn wir jetzt mal auf den
Tarif schauen, auf die Tarifbindung. Indirekt ja eine ähnliche Situation wie beim Mindestlohn. Allerdings, wenn ich das so als Laie sagen darf, ist da die Lage, welcher Mindestlohn wo und wie gilt, dann doch etwas komplexer noch. Gilt denn ein Tarifvertrag sowohl für tarifgebundene als auch nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Ich frage das natürlich auch im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung im Elektrohandwerk.
Nein, Ramon, in der Regel sind Betriebe nur dann an Tarifwerke gebunden, wenn sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer jeweils Mitglied in miteinander verhandelnden Organisationen ist. Das regelt zum Beispiel der Paragraph 4 Absatz 1 vom Tarifvertragsgesetz. Der Tarifvertrag gilt also für ein Arbeitsverhältnis, in dem der Arbeitnehmer Mitglied der tarifschließenden Gewerkschaft und der Arbeitgeber Mitglied im entsprechenden Arbeitgeberverband ist, der den Vertrag für die jeweilige Branche ausgehandelt hat. Es gibt aber zwei weitere Optionen. Etwa haben einige Branchen über das Bundesarbeitsministerium Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären lassen, was Paragraph 5 Tarifvertragsgesetz ermöglicht. Du sagtest es schon, das sind die Tariflöhne bzw. Mindestlöhne im Elektrohandwerk. Chefs sind dann verpflichtet, Tariflöhne zu bezahlen, selbst wenn sie nicht Mitglied im Verband und auch ihre Arbeitnehmer nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Diese Allgemeinverbindlichkeit trat also, wie gesagt, zu Beginn des Jahres für das Elektrohandwerk in Kraft, für Mindestentgelte. Und sie gelten zum Beispiel auch schon für Dachdecker, die Gebäudereiniger, das Gerüstbauerhandwerk und die Schornsteinfeger. Hintergrund: Man will damit einfach gleiche Wettbewerbsbedingungen herstellen und dafür sorgen, dass kein Lohndumping auf dem Rücken der Arbeitnehmer erfolgt. So hat es mir Birgit Schwer, die Referatsleiterin Arbeitsrecht und Tarifpolitik beim ZTH in Berlin, erklärt. Der Vorteil sei, dass sich beide Seiten binden und unterschiedliche Interessen in Balance bleiben. Rechtsanwalt Dr. Till Thomas von der ETL-Gruppe in Berlin war mein zweiter Gesprächspartner und er hat mir gesagt, dass auch künftig bestimmte Branchen in ein bundesweit geltendes Tarifsystem einbezogen werden könnten, um einheitliche und faire Arbeitsbedingungen zu fördern. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, eine Tarifbindung im Betrieb einzuführen. So könnten Arbeitgeber und Arbeitnehmer über eine sogenannte Bezugnahmeklausel, das ist der juristische Fachausdruck, Tariflöhne arbeitsvertraglich vereinbaren. Dafür ist dann keine Verbands- oder Gewerkschaftszugehörigkeit notwendig. Allerdings müssen solche arbeitsvertraglichen Regelungen gut durchdacht werden und explizit auch festlegen, was etwa passiert, wenn Tarifverträge aufgekündigt werden oder auslaufen. Letztendlich dürfte es aber in Zeiten des Fachkräftemangels ohnehin Gebot der Stunde für Chefs sein, das Team fair zu entlohnen, was aber zugegeben vielleicht nicht für alle Betriebe realisierbar ist, weil es die wirtschaftliche Situation gar nicht hergibt. Wobei man auch sagen muss, viele Chefs zahlen in diesen Zeiten auch übertariflich, um Fachkräfte zu binden.
Ja, du hast es gerade eben genannt, faire Entlohnung. Den Ball will ich gleich mal aufnehmen. Ebenso ein Thema ist ja die noch ausstehende Gesetzgebung zu Equal Pay. Wie ist denn da der aktuelle Stand und auf was müssen sich Chefinnen und Chefs einstellen, wenn die Regelung tatsächlich so kommen würde?
Das Equal-Pay-Thema ist wirklich sehr spannend, Rabon. Es sagt, dass Männer und Frauen für die gleiche Tätigkeit auch gleich bezahlt werden müssen. Hintergrund ist, dass wir in Deutschland immer noch einen Gender-Pay-Gap von 16% haben, wie das Statistische Bundesamt eben bekannt gab. Also eine Lohn- und Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen. Bereinigt liegt diese Ungleichbezahlung immerhin noch bei 6%. Das heißt, bei dieser Berechnung wurden strukturelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern berücksichtigt, etwa im Hinblick auf Beruf, Branche, Beschäftigungsumfang, Qualifikation oder Karrierelevel. Und im Übrigen ist das womöglich in diesem Zusammenhang auch ganz interessant, hat das Statistische Bundesamt nun noch eine weitere Zählgröße eingeführt, nämlich den Gender Gap Arbeitsmarkt, der bei stolzen 37% liegt, zwar etwas niedriger ausfällt als noch 2023, aber immerhin noch ordentlich. Dieser Indikator berücksichtigt die Unterschiede von Bruttostundenverdiensten, Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern. Und man sieht, die EU hat nicht umsonst die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz 2023 verabschiedet, die die Mitgliedstaaten bis 7. Juni 2026 in nationales Recht überführen sollten. Die Anforderungen gehen deutlich über das Entgelttransparenzgesetz hinaus, das in Deutschland bereits gilt. Idealerweise kümmern sich Arbeitgeber bereits jetzt, damit sie im kommenden Jahr nicht überrascht werden. Chefs werden dann verpflichtet sein, ihr Lohngefüge transparent zu gestalten und vor allem diskriminierungsfrei. Jüngst erhielt ich zum Beispiel einen Anruf eines Handwerkers, der mir sagte, er könne die in seinem Betrieb arbeitende Frau doch nicht mit dem männlichen Kollegen gleichstellen, wenn sie sich weigert, schwere Teile zu heben. Hier müssen Chefs natürlich sehr genau hinsehen und die Sonderleistungen, also in dem Fall das Tragen schwerer Möbelstücke, eventuell separat vergüten. Das Grundgehalt muss aber für beide Geschlechter gleich sein.
Interessant, ja, jetzt kann ich das auch gut nachvollziehen. Kommen wir zu einem speziellen Thema, das im Handwerk auch durchaus eine Rolle spielen kann, und zwar die Mitbestimmung durch einen Betriebsrat. Ab 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben Beschäftigte ja das Recht, einen Betriebsrat zu gründen. Wie genau kann der denn bei der Lohngestaltung mitwirken und dann auch eingreifen?
Ja, das ist ganz kniffelig. Du sagtest es schon, erst ab 5 Beschäftigten, von denen 3 wählbar sein müssen und schon länger im Betrieb arbeiten sollten, ist ein Betriebsrat wählbar. So sieht es der Paragraph 1 des Betriebsverfassungsgesetzes vor. Der Betriebsrat hat auf das Lohngefüge an sich keinen Einfluss, kann aber in Bruttolöhne und Gehälter Einblick nehmen, um die Lohngerechtigkeit zu überwachen. Und sehr wohl mitbestimmen kann er bei der Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und Entlohnungsmethoden. Salopp gesagt wäre das, wie die Lohngruppen sich definieren, ob Zeit- oder Leistungslohn bezahlt wird oder welche übertariflichen Leistungen oder Sondervergütungen zum Einsatz kommen.
Also wir haben jetzt einige Pflichten, neue Gesetze, Einschränkungen bei der Lohngestaltung gehört. Natürlich auch aus sinnvollen Gründen, will ich da nochmal sagen. Aber ich habe ja vorhin so ein bisschen angeteasert, dass es vielleicht auch durchaus Spielräume beim Thema Lohn geben kann. Wie frei sind denn Arbeitgeber tatsächlich bei der Bezahlung und an welchen Stellen kann man als Unternehmer auch ein bisschen zu seinen Gunsten gestalten?
Nun, Ramon, das ist jetzt in der Tat eine Auslegungssache. Löhne werden ja für Leistungen bezahlt und die leistungsgerechte Bezahlung sollte tatsächlich im Vordergrund stehen. Der Till Thomas von ETL in Berlin ist da sehr eindeutig. Gute Leistungen könnten durchaus mit einem entsprechend höheren Grundgehalt vergütet werden. Es kommen aber auch Sonderzahlungen oder Boni in Betracht, die an konkrete Leistungsziele zu knüpfen sind. Wichtig ist, dass sich eine mögliche Lohndifferenz zwischen Mitarbeitern sachlich begründen lässt, um einfach nicht angreifbar zu sein. Birgit Schwer vom ZDH hat bei meiner Frage dazu auf die verschiedenen Entgeltgruppen verwiesen, denen laut Tarifvertrag eben verschiedene Tätigkeiten hinterlegt sind. Als Unternehmer kann man also sein Personal entsprechend eingruppieren, was aber natürlich auch heißt, dass der jeweilige Mitarbeiter die jeweilige Tätigkeit dann auch tatsächlich ausführen sollte. Danach hattest du jetzt nicht explizit gefragt, aber es gibt natürlich noch den Punkt, wie man mit Low-Performern in Sachen Lohn umgeht.
Ja.
Hier empfiehlt Rechtsanwalt Thomas, über gute Mitarbeiterführung möglichst frühzeitig gegenzusteuern und die Zusammenarbeit aktiv zu managen. Es bringt hier nichts, das hat er ausdrücklich betont, erst mit einer Kündigung, die oft auch juristisch schwer durchzusetzen ist, Rat zu suchen. Lieber setzen sich Unternehmer schon vorab mit ihrem Anwalt in Verbindung, und zwar dann, wenn das Bauchgefühl nicht mehr stimmt, um eben zu gucken, wie man weiter verfährt.
Also insgesamt kann man sagen, natürlich sollten immer die Interessen der Arbeitnehmer berücksichtigt werden, aber natürlich auch die Arbeitgeber happy sein mit den Mitarbeitern. Also ein Geben und ein Nehmen. Stichwort Interesse, du kennst das schon in 2 Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen?
Der Beitrag gibt Auskunft, wie Entlohnung im Handwerk rechtskonform funktioniert, warum Betriebe sich bei der Lohngestaltung an Tarifgehälter anlehnen sollten und welche Rolle Entgelttransparenz künftig spielen wird. Wir haben übrigens auch eine Liste in den Beitrag aufgenommen, mit welchen zusätzlichen Entgeltbestandteilen Handwerksbetriebe ihre Mitarbeiter entlohnen können. angelehnt an eine Studie des Ludwig-Fröhler-Instituts. Und gerade in der aktuellen Situation müssen Chefs auch ein bisschen kreativ sein, um die guten Leute bei Laune und im Betrieb zu halten. Und da wünsche ich schon mal viel Spaß beim Erkunden der vielen Möglichkeiten.
Ja, vielen lieben Dank dir, Ulla. Ich glaube, das Thema Lohngestaltung ist, wie du auch gesagt hast, bei allen rechtlichen Aspekten einfach auch einer der wichtigsten Bausteine der Mitarbeiterbindung und Motivation. Von daher kann ich dieses FAQ im Heft wirklich jedem in Führungsverantwortung nur ans Herz legen. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa 4 Wochen. Bis dahin alles Gute, genießen Sie den Feiertag am 1. Mai und bewerten Sie uns gerne auch bei Spotify und Co. mit Sternen. Das würde uns sehr freuen. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.